Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Juhu, funktioniert wieder.
Benjamin Blümchen ist da.
Schön, dass du da bist, lieber Jörg.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Katharina kommt gleich nach, hat sie gesagt. Wir fangen schon mal an. Und für die, die jetzt neu dazuschalten, es geht um das Thema Support im Rahmen der Customer Journey. Also wie hat man die Kundenservice, die Kundeninteraktion. Und dazu hat der Jörg vor 2 Wochen uns ein bisschen Input geliefert. Wir haben diskutiert, wir haben Fragen gesammelt. Und der Patrick hat gesagt, er hat schon ganz viele Fragen, mit denen er starten möchte. Und dann legen wir doch gleich los damit.
Ja, hallo Jörg. Schön, dich wieder zu sehen.
Der Patrick hat auch ein diabolisches Lächeln dabei, muss ich sagen.
Ja, Weil ich erinnere mich etwas von unserem letzten Gespräch. Ich meine, schön, dass es diese ganze KI-Geschichte gibt und so weiter. Und dann habe ich das Thema angesprochen, ja, bei diesen Billig-Anbietern, die auf das Thema KI ansetzen, was sind dann die Leute, die das kaufen? Dann gibt es einen gewissen Frust. Die Leute, die gehen mit diesem gewissen Frust dann zum Berater oder Verkäufer. Okay. Und die haben dann mit diesem Stress zu tun. Und vielleicht hat diesen Punkt dann ein von unseren Zuhörern inspiriert. Weil die sind mit den folgenden Fragen gekommen. Wie verhindern Unternehmen konkret, dass KI-basierte Hyperservice in einer kalter mechanischen Kundenerfahrung endet, die Empathie nur simuliert, aber nicht wirklich lebt?
Ja, ist ja das Thema, das ist schon ein sehr stark ethisches Thema. Das ist ja, wird der Mensch komplett ersetzt? Und ich glaube, nein, der Mensch wird nicht ersetzt werden. Oder der Mensch darf nicht ersetzt werden. Es gibt Dinge, die kann eine KI besser als ein Mensch, und es gibt aber auch Dinge, die kann ein Mensch besser als eine KI. Und an wesentlichen Schlüsselpositionen wird immer ein Mensch da sein. Muss man ein Mensch da sein, weil du musst als Unternehmen, musst du halt eins beachten, alles ist ersetzbar. Alles ist irgendwie kopierbar. Das Einzige, was nicht kopierbar ist, das ist die Beziehung zum Kunden. Und wenn du an solchen Schlüsselpositionen meinst, du kannst das komplett durch KI abwickeln und kannst dir einfach nur ein bisschen Geld sparen und das schön Bilibili machen. Das wird nicht funktionieren. Ich nehme mal immer ein schönes Beispiel. Unser Bereich ist ja auch dafür zuständig, diese Pick-and-Go-Märkte zu machen. Das heißt also, du gehst rein in den Supermarkt, nimmst deine Klamotten und gehst wieder raus. Keine Interaktion mit einer Kassiererin oder sonst irgendwas. Und wenn ich das auf einer Grillparty erzähle, dann merke ich immer so die Blicke der Menschen, die dann mich angucken und sagen, du bist das also. Du bist also der, die arme Kassiererin arbeitslos macht. Und das ist ja Bullshit. Ne? Wir haben in diesen Märkten nicht weniger Personal als in den anderen Märkten. Aber das Personal kann ganz anders eingesetzt werden. Und die können zum Beispiel dieses, was der Mensch besser kann, emotional auf Menschen eingehen. Und das würden wir auch nie durch eine KI ersetzen. Und das ist, daher sehe ich immer diese Diskussion nicht. Wir reden über Schwarz oder Weiß. Ne? Jetzt wird der gesamte Customer Service ersetzt durch KI. Ne? Nein, das wird nicht passieren. Du wirst für bestimmte Standardanfragen, wirst du KI-Systeme einsetzen. Ich habe es, glaube ich, damals schon gesagt, wir haben ja bei uns den Lieferservice, und eine häufige Anfrage bei dem Lieferservice ist, dass ein Kunde anruft und sagt, hör mal zu, ich habe heute Klamotten bestellt, wann kommen die denn? Ne? Einfache Frage, wie viel Uhr kommen die? Und da kannst du ein KI-System hintersetzen und sagen, deine Lieferung kommt um 18.30 Uhr. Hier hast du einen Link, da kannst du den Fahrer verfolgen. Mega geil, KI ist da super, perfekt. Aber wenn ein Kunde hinkommt und sagt, hört mal zu, Leute, ich habe jetzt 3 Bestellungen habe ich jetzt gemacht und jedes Mal lag die Banane unten, da ist ein Pott Milch draufgepackt, ich ärgere mich darüber. Warum kommt die Banane ja matschig an? Da kannst du ja kein KI-System hintersetzen.
Du hast gerade, Jörg, du hast gerade eine ganz interessante Aussage gemacht. Wenn du gesagt hast, wie die Leute dich so an Partys anschauen, oh, du bist derjenige, die. Und dann hast du gesagt, in die Supermärkte habt ihr nicht weniger Leute. Also, das heißt, die gleiche Anzahl Mitarbeiter sind immer noch da. Jetzt ist die KI dann auch in Mindset. Was hat sich das dann konkret für euch geändert? Wo habt ihr so die Mehrwert gesehen? Höheren Durchlauf von Kunden, mehr Umsatz?
Wie? Das ist ja, das Erste ist ja, wir beseitigen einen Kunden-Painpoint. Jeder von uns geht mehr oder weniger gerne einkaufen. Das Einkaufen ist gar nicht das Problem. Was aber wirklich ätzend ist, das ist ja dieser Moment der Wahrheit. Nämlich, wenn du deinen Einkaufswagen vollgepackt hast und jetzt will jemand Kohle von dir haben, der will Geld haben von dir und er sagt, so, jetzt bitten wir dich zur Kasse. Das ist ja schon ein blöder Moment. So, aber dafür sich noch in eine Schlange anzustellen und 7 Minuten, das ist im Schnitt in Deutschland, 7 Minuten Wartezeit an der Kasse, sich anzustellen, das ist doch kein Happening. Das macht doch keinen Spaß. So, und Pick and Go geht genau da rein, dass wir sagen, okay, erstens nehmen wir diesen Kundenpain ab. Der Kunde will eigentlich konsumieren. Und warum sollen wir ihn bestrafen damit, dass er, wenn er konsumiert, dass er dann noch anstellen darf? Das ist der erste Painpunkt, der genommen wird. Das heißt, der Kunde geht rein, nimmt seine Klamotten und geht wieder raus. Das ist ziemlich cool. Und das zweite große Problem ist, wir haben halt bei uns bestimmte Bereiche, wo wir einfach Personal brauchen. So. Wir haben die frische Theke, wir haben heiße Theken, wir haben Fischtheken und so weiter. Und in vielen Supermärkten, zum Beispiel auch bei mir hier um die Ecke, die müssen die frische Theke um 17 Uhr schließen, weil wir kein Personal haben. So. Und anstatt das Personal dort einzusetzen, wo es benötigt wird, an die frische Theke, müssen die Verkäufer einen ungeliebten Job machen, nämlich sich an die Kasse setzen. Das machen die gar nicht alle so gerne. Das ist eigentlich ein blöder Job. Nämlich Waren über den Scanner zu ziehen. Und viel lieber würden wir doch das Personal nehmen und dann an die frische Theke setzen, wo sie wirklich eine qualitative Beratungsarbeit machen kann. Weil auch da wiederum, das kann ein Mensch wesentlich besser als eine KI. Dir den besten Camembert zu empfehlen, dir zu sagen, hier, wenn du Gäste hast, wie bereitest du dein Fleisch richtig zu? Und das sind Themen, die wir mitnehmen. Und das andere Thema ist natürlich auch sowas wie Inventurdifferenz, weil so ein Pick-and-Go-Markt ist ja darauf ausgerichtet, dass genau das passiert, was passiert. Der Kunde kommt rein und steckt sich Klamotten in den Rucksack rein und geht raus. Also, wo im so normalen Supermarkt Inventurdifferenz entsteht, ist bei uns das Kaufprinzip. Also von daher, das ist auch damit. Ja? Also wir wollen halt dem Kunden eine Möglichkeit bieten, anders einzukaufen. Das ist der Hauptgrund. Aber es wird in den jetzigen Märkten wird kein Personal eingespart.
Angeblich ist es bei den Self-Service-Kassen anders, dass da die Kunden nicht so happy sind über das selbst abkassieren.
Kann ich gut verstehen. Ich bin kein Fan von diesen Self-Service-Kassen, weil ich sehe das ja aus der innovativen Brille. So. Und eine neue technologische Lösung muss immer besser sein als das altbewährte. Und für wen muss es besser sein? Im besten Fall für den Konsumenten. Self-Scanning ist für den Konsumenten nicht besser als anders. Weil auf einmal nehmen wir diesen Arbeitsaufwand, nämlich die Klamotten über die Scannerkasse zu ziehen und alles ordentlich zu machen, wird abgewälzt auf den Kunden. So, und deswegen bin ich auch dabei. Self-Scan-Kassen sind wichtig. Das ist eine Brückentechnologie, absolut. Ne? Aber das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ne? Weil dieser Faktor Coolness und eine neue technologische Lösung muss cool sein, muss besser sein als das alte, finden wir da nicht. Sondern das ist einfach nur momentan, es ist eine technische Möglichkeit, dass ich diesen Kassiervorgang ja gefühlt beschleunige, aber das Ende von der Fahnenstange sein. Und auch solche Lösungen wie dass du selber scannst mit deinem Mobildevice oder einer PSS, also einem Personal Shopping System und so weiter. Das sind alles Brückentechnologien. Aber wenn du einmal in so einem Pick-and-Go-Markt hin warst, dann wirst du merken, das ist wirklich geil. Es macht Spaß. Du gehst rein, nimmst deine Klamotten, gehst wieder raus. 2 Minuten später, ping, hast deinen Kassenbon auf dem Handy und sagst, geil. Das ist wirklich eine Customer Experience.
Ich war ja mal mit einer Gruppe in so einem Pick-and-Go-Markt und ich habe das Google Drive oder das Google Car-Phänomen gesehen, wo sich ja die Self-Driving-Car-Companies eigentlich darüber beschweren, dass die Leute vor diese Autos springen, um zu sehen, ob es anhält. Also, dass die Leute sozusagen versuchen, diese Technologie so weit auszureizen. Und du hast mal erzählt in dem Vortrag, den ich gesehen habe, dass Leute die Ware über das Regal in den nächsten Gang werfen und ihr das trotzdem versucht noch zu erkennen.
Ja, das ist, wir haben ja selber diese Penetrationstests gemacht. Wir sind ja reingegangen mit 3 Leuten und dann der eine hält die Arme hoch, der andere hält unten unter den Armen durch, nimmt die Artikel dann raus aus den Regalen. Und klar, wir versuchen sowas natürlich abzubilden, ne? Wirklich diese Extremen abzubilden und um da ein sicheres System aufzubauen. Und auch da, wir sind noch nicht bei 100%. Ne? Und auch, aber wir sind auf einem guten Wege. Und das ist das Wichtige. Aber am Ende des Tages muss es halt eine Lösung geben, wo der Kunde sagt, ey, das ist richtig cool. Das ist richtig geil. Das macht Spaß. Das macht Laune. Und es macht dann Spaß, wenn die Komplexität nicht auf den Kunden verlagert wird, sondern wir nehmen mehr Komplexität auf uns und bieten sowas wie eine Child Technology. Also etwas, was der Konsument gar nicht merkt. Es funktioniert einfach und es ist einfach nur geil. Und das ist das Wichtige. Und das hat auch etwas zum Beispiel mit dem Support zu tun. Dem Kunden ist doch ganz vollkommen egal, was wir für Pirouetten drehen und was wir für Aufwände haben, ihnen ein gutes Erlebnis zu geben. Das ist dem Kunden vollkommen egal. Und das ist richtig. Der hat ein Anrecht darauf, dass es ihm egal ist. Welcher Aufwand bei uns besteht, das ist unser Problem. Das muss aber auch unser Problem bleiben. Das dürfen wir nicht auf den Kunden abwenden.
Ich finde, du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist für den Kunden da. Also wenn wir mal bei diesem Kassenbeispiel bleiben, also im Grunde genommen ist es ja sogar noch verschlimmert worden. Also du hast ja, ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Markt so ist, aber du hast ja auch Märkte, wo Kassiersysteme drin sind, wo du nicht alle Produkte selbstständig scannen kannst, weil zum Beispiel eine Altersprüfung durchgeführt werden muss. Das heißt, dann muss halt nochmal jemand kommen. Das heißt, es flutscht noch nicht mal mehr. Ja, also es wird sogar noch gebremst. Und dann frage ich mich, für wen hat man jetzt diesen Service gebaut eigentlich? Also geht's, ja. Also was war da der Gedanke? Also
ja. Das ist. Also ich kann das super nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin selber, ich bin technikverliebt, ja. Aber ich gehe auch ganz selten an Self-Scan-Kassen. Und warum? Weil erstens die Kassierung wesentlich schneller ist als ich selber. Die
ja, macht krass, das, ne?
Ja, die sind ja zack, 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 zack.
Wahnsinn, ich probiere das immer. Weißt du, ich probiere auch mal, wie machen die das? Also hat man das irgendwann im Blut? Ja?
Oh nein, ich habe das gemacht mit 16. Und das ist einfach trainieren.
Ja.
Man fängt so im Blickwinkel die Produkte anzusehen und fängt so an so zu berechnen, wie sollte ich das jetzt anfassen und dass es so schnell wie möglich geht. Und da wird sogar jede Woche Statistiken ausgewertet und an die Kassierer gezeigt, wer hat wirklich am meisten Produkten pro Minute gescannt. Und so entsteht ein Wettbewerb unter die. Und ich war immer stolz, ganz open zu sein, wenn nicht der Erste.
Ja, und das ist es einfach. Weil, und da bin ich absolut bei dir. Dann hast du halt Altersverifikation. Dann hast du Produkte, die irgendwie, das ist der Barcode nicht richtig. Und dann hast du vielleicht einen Gutschein oder was weiß ich alles. Und es ist auf einmal nicht mehr so kundenorientiert. Weil am Anfang ist das so, die Kassierin nimmt dir diese Arbeit ab. Das ist eine Serviceleistung, die wir als Einzelhandel dem Konsumenten bieten. Dass da jemand ist und der zieht dir die Klamotten durch. Mega. Und deswegen, ich werde auch nicht mehr Fan von werden. Für mich ist das eine wichtige Technologie. Ja, das brauchen wir, weil wir dadurch auch sehr viel lernen. Und mancher Kunde will das auch. Und das ist auch berechtigt, dass manche Kunden das wollen. Weil wenn du zum Beispiel einen Einkauf machst mit 3 Artikeln, dich da an die Kassenschlange anzustellen, das ist auch ein Pain. Das macht auch keinen Spaß. Ne? Mit 3 Artikeln kannst du lieber an die Self-Scan-Kassen gehen. Und das ist wichtig. Aber die Kernaussage ist, jeder Kunde hat seine Präferenz, jeder Kunde hat seine Vorlieben und wir müssen dem Kunden entsprechend seiner Präferenz eine Möglichkeit bieten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch bei den ersten Pick-and-Go-Märkten haben wir nicht gesagt, wir machen komplett Pick-and-Go-Märkte, sondern wir haben Hybrid gemacht. Wir haben immer noch die ganz normale Kasse gehabt und wir haben Pick-and-Go gemacht. Und die Leute sind halt reingekommen und die haben immer die Wahl gehabt. So. In München haben wir dann einen aufgemacht, wo wir gesagt haben, wir machen nur noch Pick-and-Go, ne? Da wissen die Leute auch Bescheid. Und heute haben wir Märkte wie in Düsseldorf, da kannst du alles machen. Kannst du selbst Self-Scan machen, da kannst du an die Kasse gehen, da kannst du Pick-and-Go machen. Der Kunde entscheidet selber. Der Kunde kann sagen, ich habe heute zwei Einkäufe, oh, da scheint eine nette Verkäuferin zu sein, stelle ich mich an, ist es mir wert. Ne? Zack. Netten Spruch noch rein, super. Ne? Der andere sagt, okay, ich habe da keinen Bock drauf, ich will einfach nur meine Klamotten und wieder rausgehen. Ich habe mal Mittagspause, 15 Minuten ist mir viel zu wertvoll. Ich glaube, das ist es. Es muss, aber wenn wir Technologie einführen, muss es für den Konsumenten einfacher werden, cooler werden. Es muss Komplexreduzierung und Serviceleistung muss steigen. Dann macht Technologie Sinn. Wenn wir das mit Technologie nicht schaffen, dann lieber sein lassen. Wenn es nur komplizierter wird, brauchen wir es nicht machen.
Ich habe was Spannendes von dir gelernt, Jörg. War wirklich krass, du hast mein Weltbild erschüttert.
Ich würde sagen.
Jedes Mal, wenn ich einen Eierkarton bezahlen wollte, haben die reingeguckt und ich dachte, es wäre Kundenservice. Ich habe gedacht, es wäre Kundenservice, um zu gucken, ob die Eier wirklich auch nicht kaputt sind, ob die alle schön heile sind, dass sie mir gegebenenfalls nochmal die Möglichkeit geben, das zu korrigieren. Durch dich weiß ich, das ist alles andere, aber kein Kundenservice, das ist zu gucken, ob die Alte nichts eingesteckt hat in den Eierkarton. Also, crazy. Da muss ich jetzt immer dran denken, immer wenn ich mal so ein paar Eier jetzt habe und die das aufmacht, dann denke ich, ha, so ein Mist.
Das muss Personalisierung sein, bei mir ist das noch nicht passiert.
Schönen Dank auch. Jeder ist gestapelt, die zieht wieder ein paar Kajals mit durch. Ne?
Da ist sie wieder.
Ja, crazy. Ja, finde ich schön, wie ihr das Thema Kundenservice vom Kunden aus so konsequent denkt. Ich finde, das macht euch ja auch irgendwie aus. Also es finde ich eine sehr gute Perspektive, das auch mal konsequent zu denken, ne? Und nicht einfach nur, sowas könnte dem Kunden passen, aber passt eigentlich besser für uns, ne? Sondern konsequent an den Kunden zu denken und dann kommen natürlich auch gute Sachen bei raus, finde ich. Also.
Das hört sich immer so schön an, als ob wir das jetzt immer machen würden. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, ich glaube auch, wir können auch immer wieder zulernen. Ich lerne auch jedes Mal dazu. Als wir den ersten Markt aufgemacht haben, war ja die Diskussion, wir wollten so einen Testmarkt haben. Ne? Und wir haben ja damals den ersten Pick & Go, das war die Zeppelinstraße in Köln. Das war ein Standort, den wir aufgegeben haben als Rewe, weil das wirklich ein schwieriges Umfeld da ist. Und haben wir gesagt, mega cool, richtige Größe, uns lass uns da reingehen. Und wir sind mit der Idee reingegangen, wir bauen einen reinen Pick-and-Go-Markt. Und dann kam der Vertrieb und hat gesagt, das können wir nicht machen. Ne? Wir müssen auch normale Kassen. Da haben wir auch am Anfang erstmal gesagt, was soll denn der Quatsch? Ne? Da war ich auch einer derjenigen, der gesagt hat, das ist ein Blödsinn. Ey, wir wollen doch die Technologie testen, da werden wir keine Kasse hinstellen. Blödsinn. Ich bin froh, dass sich der Vertrieb da damals durchgesetzt hat, dass die gesagt haben, doch, das ist ganz wichtig, weil das nämlich nachher ein Kernfaktor war, um auch genau diese Kundensicht einzunehmen, weil nicht jeder will jetzt Technologie testen. Es gibt auch Menschen, die einfach nur einkaufen gehen wollen, die halt etwas Salat haben und Joghurt haben wollen und dem muss man die Möglichkeit geben, ja auch mal in die Kasse zu gehen. Ja. Und das ist halt das Wichtige. Wir haben daraus gelernt und wir versuchen das wirklich jetzt immer wieder konsequent durchzuziehen.
Es gibt ein uraltes Video über Google Analytics im Offline-Bereich, wo man an der Kasse steht und dann erstmal einen Account anlegen muss als Person. Und das, so ähnlich stelle ich mir das dann vor. Das ist praktisch nur der Automat und du sagst, du möchtest gerne einen Salat kaufen, aber du kannst es nicht ohne einen Gast-Checkout sozusagen zu machen.
Ohne einen Account anzulegen. Ich will jetzt Asch auf unser Haupt, das wäre ja genauso gewesen. Du,
ja, genau.
Du willst einfach nur deine Kohle haben, deinen Salat haben und dann fragen wir so, ja und, wie ist denn deine E-Mail-Adresse und wie ist denn das und Zahlungsbedingungen und sonst was. Das ist natürlich Bullshit, ne? Das funktioniert nicht. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt die neuen Märkte, also früher war das ja auch so, Du musstest, bevor du Pick and Go machtest, musstest eine App runterladen, du musstest dich registrieren, deine Zahlungsbedingungen hinterlegen. Das hast du zwar nur einmal gemacht, aber du musstest es machen. Und dann konntest du in den Supermarkt reingehen, konntest einkaufen. In Düsseldorf war das jetzt der erste Markt, wo wir es auch umgedreht haben, wo wir gesagt haben, das ist erstmal vollkommen egal, geh erstmal rein, du kannst einkaufen und am Ende entscheidest du dich, was du machen willst. Und du kannst jetzt am Ende sagen, ja, ich will das mal ausprobieren. Und dann hast du dir dein Rettich, deinen Kasten Wasser gekauft und 36 Cherry-Tomaten. Und du stellst dich an so einen Automaten hin und sagst, ich möchte jetzt Pick and Go machen. Und dann drückst du einen Knopf und dann sagt das System auf einmal, ja, du hast ein Rettich, einen Kasten Wasser und 36 Cherry-Tomaten hast du gekauft. Und das ist natürlich auch mal so ein Aha-Moment, wo du sagst, wow, ne, cool. Und dann nimmst du deine Karte oder dein, sagst dann bezahlen. Du hast dich nicht registriert. Und das ist natürlich auch schon ziemlich. Also, das heißt auch wiederum, da wieder aus Kundensicht gedacht, den Kunden in den Fokus gestellt. Der Kunde hat keinen Bock, sich eine App runterzuladen. Der will das nicht. Ne? Sondern der Kunde will ganz schlicht einfach seinen Rettich und seinen Kasten Wasser haben. Fertig. Ne? Und das ist, da muss man, das muss man auch immer wieder trainieren. Das muss man auch immer wieder reingehen und sich selber kritisch hinterfragen. Ist das, was wir machen, ist das jetzt, ist das einfach nur so eine Technologieverliebtheit? Ist das jetzt irgendwie, weil wir Prozesse irgendwie optimieren wollen? Oder welche Rolle spielt denn der Konsument da drin? Und ich glaube, das hat die Rewe sehr gut verstanden. Das merkt man ja auch daran. Wir bieten ja heute fast alles an. Wir machen den ganz klassischen POS, also ganz normalen Store haben wir. Wir haben Abholservice, wir haben Lieferservice. Da könnte man ja auch sagen, ja, leg dich doch mal fest. Was willst du denn jetzt machen? Willst du das oder das? Entscheid dich mal. Nee, weil wir versorgen 80 Millionen Bundesbürger. Und der eine sagt, ja, ich lasse mich total gerne beliefern. Der andere sagt, nee, ich gehe lieber in den Supermarkt. Und der dritte sagt, ich finde das schon cool. Ich fahre sowieso am Rewe-Markt vorbei. Ich fahre da eben vorbei und dann nehme ich die Klamotten eben mit, die schon vorkommissioniert sind. Ist doch cool.
Das ist, Jörg, du hast gerade gesagt, ihr hinterfragt euch selber so regelmäßig mal wieder. Und das finde ich eigentlich eine interessante Brücke, weil wir haben auch eine Frage zu Datenqualität diesbezüglich bekommen. Und zwar, viele der beschriebenen KI-Lösungen, die setzen perfekte Datenqualität voraus. Ich meine, was passiert realistisch betrachtet mit Unternehmen, deren Datensätzen fehlerhaft veraltet oder fragmentiert sind? Weil irgendwie, man braucht halt gute Daten, um überhaupt die Algorithmen etwas Gutes rauskommen zu lassen. Wie macht ihr das?
Ja, das ist ja, ist immer schon so gewesen, Garbage in, Garbage out. Wenn du scheiß Daten hast, kriegst du auch scheiß Ergebnisse. Das ist es einfach. Ne? In Zukunft wird es halt noch relevanter werden, das ist ganz klar. Und nicht umsonst bayern wir ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, Daten sind das neue Erdöl, das ist die Energie, das ist der Antriebsstoff. Man muss schauen, dass man seine Daten in den Griff bekommt. So, und das hört sich immer ganz leicht an. Und wenn man da mal immer tiefer reingeht, dann merkt man, das ist das größte Problem, was wir gerade im Bereich KI haben. Das ist Daten. Weil wir haben, es ist das eine, ist dass wir die Datenqualität brauchen. Das andere ist, dass wir Datensilos aufbrechen müssen. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wenn ich könnte heute mich an ein IT-System hingeben, ich könnte sagen, wie viel Glas Nutella hat der Rewe-Markt um die Ecke hier vorrätig? Diese Daten sind vorhanden. Ich weiß aber auch nur, dass diese Daten vorhanden sind. Ich wüsste nicht, in welchem IT-System ich rein müsste. Ich wüsste nicht, welchen Login ich dafür bräuchte. Ich wüsste nicht, wie ich die Eingabe mache. Ich wüsste nicht, wie ich die Daten rauswähle. Aber die Daten sind da. Und das ist das Problem, was viele Unternehmen heute haben. Die Daten sind da, aber weil die Architektur so schwierig ist und weil die ganzen Systeme so schwierig sind, komme ich heute an diese blöden Daten nicht dran.
So, und das ich ist würde das sogar noch einen Schritt da vorne machen. Ich meine, das ist die Erfahrung, die ich so mit diesen ganzen People Analytics Projekten immer wieder erlebt habe. Klar gibt es Daten, nur die Frage ist, wie definiert man etwas? Und wenn man über solche, mit solche Diskussionen anfängt, dann habe ich ständig die Rückmeldung bekommen, das ist zu akademisch. Entschuldigung, wie bitte? Wenn du keine klare Taxonomie hast, wo du definierst, was meinst du mit das, das, das und das? Und wie messt du das, das, das und das? Ja, klar hast du dann Daten, aber boah. Und irgendwie ist, fängt es dann an, viel zu abstrakt zu werden für die Leute. Aber genau da liegt die Herausforderung. Haben wir eine klare Definition von wie wir die Welt modellieren möchten, dann können wir auch anfangen, eine Architektur zu bauen, sodass wir die unterschiedliche Systeme miteinander verknüpfen können. Maar dat waren zo die ervaringen die ik in die personeelontwikkelingsbereik gemaakt had. Wie is dat zo voor euch? Ik meen, dat is een ganz andere dataset.
Ja, wir haben ja Milliarden von Daten. Also jeden Tag kriegen wir Milliarden von Datensätzen rein. Jeder Kassenbon, ist ja ein Datensatz, der irgendwo reinkommt. Aus jedem Kassenbon kannst du irgendwas lesen. Du kannst ja was dahinter setzen. Und wir versuchen schon seit Jahrzehnten, würde ich mal sagen, da Ordnung reinzubringen, weil wir sehr früh auch mit der Digitalisierung angefangen haben.
Und Jahrzehnten, hast du gesagt?
Ja.
Wow. Nur also, für den Kassabon?
Nein, nicht nur für den Kassabon, sondern für alle Daten. Es gibt Logistikdaten. Ich weiß, dass eins meiner ersten Projekte, ich bin seit 18 Jahren, bin ich bei der Rewe jetzt, das war, dass ich das Lieferanten-Data-Warehouse aufgesetzt habe, wo wir dem Lieferanten mal auch Daten wieder zurückgespielt haben. Ne? Und da mussten wir auch lernen, dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Weil wir haben diese Daten, aber um dem Lieferanten einen Mehrwert zu bieten, müssen diese Daten auch nochmal aufbereitet werden. Da müssen auch verschiedene Datenquellen miteinander verknüpft werden. Und dann fehlt auch dann noch ein Algorithmus dahinter und auch Logik fehlt dahinter. Und das mussten wir alles aufbauen. Und deswegen sage ich, wir sind schon seit Jahrzehnten dran, weil ich war ja nicht der Erste, der damit angefangen hat. Boah, mir haben sich auch schon ganz viele Leute damit beschäftigt. Und das ist, und von dieser Arbeit zerren wir heute, dass wir nämlich damals schon angefangen haben, die Datensilos aufzubrechen, Daten zu systematisieren, Daten auf Qualität zu prüfen, weil machen wir uns nichts vor. Wir haben ja, als wir damals den Online-Shop aufgebaut haben, mussten wir auch lernen, das ist zwar cool, aber das können wir gar nicht so machen, weil wir müssen ja auf der Webseite, müssen wir ja zum Beispiel auch was über die Inhaltsstoffe sagen. Aber wir haben gar nicht zu allen Produkten die Inhaltsstoffe in unserem Datensystem gehabt, weil das brauchten wir bis dato nicht. Ja? Sondern da musste man erstmal anfangen damals. Ne? Das ist ja auch ein paar Jahre schon her, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal Inhaltsstoffe überhaupt reinnehmen. Ne? Allergene, dann irgendwelche Qualitätskennzeichen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel so ein Bioprodukt hast, dann muss auch ein Biosiegel mit angegeben sein. Die Daten müssen ja auch irgendwo herkommen. Und das ist es. Datenqualität ist total wichtig. Aber auch da wiederum, KI kann helfen. Weil bisher ist es immer so, als Unternehmen haben wir mal so grob geschätzt 20% strukturierte Daten, 80% sind unstrukturiert. Das sind irgendwelche E-Mails, das sind irgendwelche PDF-Dokumente, die irgendwo rumschwirren. Diese 20%, das haben wir eigentlich relativ gut im Griff gehabt. Das haben auch andere Unternehmen relativ gut im Griff. Da steckt aber nicht das Wissen drin. Das Wissen steckt in den 80% unstrukturierten Daten drin. Und mit KI haben wir auf einmal die Möglichkeit, auf diese 80% zuzugreifen. Und auf einmal auch mit unstrukturierten Daten etwas zu tun. Und dann haben wir gar nicht mehr diese Frage nach Taxonomie oder Sonstiges, sondern wir sagen einfach, wir haben Daten und da setzen wir bestimmte Systeme drauf. Und wir arbeiten ja momentan daran, dass wir auch so ein bisschen Paradigmenwechsel machen, dass wir dem Konsumenten zum Beispiel auch seine Daten wieder zurückgeben, dass er diese Sovereign Identity, diese selbstverwaltete Identität, dass der Kunde mehr Informationen darüber hat, welche Daten überhaupt da sind oder dass er auch seine Daten irgendwo selber pflegt. Und seine Daten auch irgendwie alleine vorhalten. Aber Daten ist ein riesengroßes Thema, ein spannendes Thema.
Ich kenne das noch aus frühen Payback-Zeiten, so 2007 oder sowas, wo es hieß, ja, ihr wertet ja den Bezahlzettel aus. Und dann hieß es ja, aber da sind, glaube ich, 80 unterschiedliche Kassensysteme involviert, die dann alle diese Daten rausgeben müssen. Und das ist ja jetzt im Einzelhandel, also da tut sich ja der E-Commerce wirklich leicht damit, aber im Einzelhandel gibt es dann die Filiale, die von Kette 1 zu Kette 2 gewechselt ist und dann das Kassensystem teilweise noch da ist. Und das ist ja, es ist ja nicht so, dass sich das jetzt in den letzten 10 Jahren rapide verändert hätte und standardisiert hätte. Also es ist ja immer noch wahnsinnig viel Legacy da.
Ja, es ist auf jeden Fall. Also wir haben das Glück, wir haben ein eigenes Kassensystem. Wir haben schlaue Leute, die damals ein eigenes Kassensystem gebaut haben. Und das ist auch bei uns im Einsatz. Das heißt also, wir haben eine sehr starke, sehr coole Struktur jetzt. Wir sind sehr einheitlich, von daher funktioniert es. Da gibt es andere Retailer, die haben da ganz andere Probleme. Aber die Grundproblematik ist ja, fängt ja viel früher an. Bleiben wir mal bei dem Glas Nutella. Das Glas Nutella, das ist ja nie das Glas Nutella. Man denkt immer so, das ist das eine Glas Nutella, was ich kaufe. Das hat eine GTIN, also eine ERN-Nummer, das ist ein Barcode da drauf. Guckt euch mal die Gläser an. Ihr werdet sehen, dass Nutella zig GTINs hat, zig ERN-Nummern. Das ist immer ein Glas Nutella. Aber die haben ein neues Design, dann haben sie mal 10 Gramm mehr drin, dann haben sie mal irgendwie, keine Ahnung, früher waren da dann Obelix-Rubbelbilder drauf oder was weiß ich. Jedes Mal gibt es eine neue GTIN. Und jetzt gehst du hin und sagst dann, ja, jetzt machen wir mal eine Auswertung, wie viele Nutella-Gläser haben wir denn verkauft? Dann geht da im Hintergrund, da geht ja schon die Alarmglocken und das ist, scheiße, welche GTIN sind das denn alles? Was haben wir denn noch alles im Markt? Das ist ja dann diese Logik. Ne? Und das war früher sehr viel Aufwand, dass man dann hingehen musste und dann hat man erstmal zusammengeraffelt, welche Artikelnummern sind das so. Und dann kommt ja noch das andere Problem dazu, dass wir an den Kassen ganz andere Nummern, eine Nummerierung haben als die GT-Nummer. Wir arbeiten ja nicht mit der GT-Nummer, sondern die GT-Nummer wird übersetzt in eine interne Nummer, die NAN, also nationale Artikelnummer. Ne? Und da gibt es dann auch wiederum, ne? Das ist auch wieder dann quer. Querriss nachher drin. Ne? Und also Daten, ein Riesenthema und wir haben schon sehr viel Energie drauf gesetzt, ein ordentliches PIM aufzusetzen, also ein Product Informations Management System, wo wir genau daran arbeiten. Aber wie gesagt, auch da kann zum Beispiel KI helfen, einfach über Logik aus unstrukturierten Daten auch wieder strukturierte Daten zu machen. Und das ist einfach, da läuft, war früher sehr viel Manpower drin. Ich weiß, dass wir ganz am Anfang haben wir wirklich Scharen von Studenten angestellt, die wirklich in einer wirklich Arbeit, die man nur macht, wenn man Vater und Mutter erschlagen hat, dass du dann irgendwelche Nummern in Excel-Listen überprüfst und abgleichst. Das ist eine Arbeit, die niemand machen möchte. So. Da haben wir wirklich hunderte von Studenten mit beschäftigt. Heute lässt du das über KI machen. Und glaub mir, die Studenten sind nicht traurig. Die sind nicht traurig darüber, weil die können ihr Geld besser und einfacher mit anderer Arbeit verdienen.
Ich habe gestern einen Vortrag gesehen von einem Futuristen von Deloitte, wo es um diesen Thema, was verändert AI an den Jobs ging und wie muss man eigentlich sich darauf vorbereiten, was muss man lernen, um in einer AI-Welt zu überleben? Und der hat einen Begriff geprägt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Polymath. Und zwar hat er gesagt, dass die eigentliche Innovation ist in der Welt immer dadurch entstanden, dass mehrere Disziplinen kombiniert wurden. Also dass sozusagen die Druckpresse ist angeblich dadurch entstanden, dass es in einer Gegend entstand, wo Wein gepresst wurde, also wo es die Presstechnologie gab und wo es noch was anderes gab, was dann irgendwie mit Farbe zu tun hat. Und dadurch, diese Kombination, ist dann Buchdruck entstanden. Und die Spezialisierung der KI oder der Computersysteme, also die werden nicht geschlagen werden im Spezialisten sein. Das wird ein Computer immer besser machen. Die Frage ist das immer diese, er hat das beschrieben als zwei Leitern, die sich zusammenstellen und dadurch dann ermöglichen, dass man auf die nächste Stufe kommen kann. Und was ist das im Kundensupport? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Daten und ich weiß jetzt was über den Kunden, dann sagst du, okay, diese ganze unstrukturierten Daten, die kann AI lösen. Aber was ist die Kompetenz, die man als Mensch in dem Bereich dazu mischen sollte, um dann das Kundenerlebnis auf die nächste Stufe zu bringen?
Erstmal finde ich das Bild mit der Leiter finde ich sehr schön. Ich glaube, das klaue ich mir.
Ich kann dir den Link mal schicken.
Ja, sehr gut. Ich habe mir gleich mal Polymath aufgeschrieben. Ich kannte den Begriff auch noch nicht. Von daher bin ich mal gespannt. Ja, ich bleibe einfach dabei. Und du hast es ja selber schon gesagt, wenn es darum geht, datengetrieben zu arbeiten, da wird KI uns um Meilen schlagen. Alles, was mit vielen Datensätzen zu tun hat, mit Transparenz da reinzubringen, das macht eine KI einfach wesentlich besser als wir. So, was aber eine KI nicht nehmen kann, das ist erstmal dieses ganze Empathische. Ne? Also wir können Empathie können wir simulieren. Ich glaube, das merkt der Kunde aber relativ schnell. Wenn über simulierte Empathie. Manche Menschen versuchen das auch, Empathie zu simulieren. Das ist dann immer dieses Grinsen. Ne? Habe ich jetzt selber im Urlaub gemerkt, wenn man da an der Rezeptionstheke war, da wurde es auch so, ja, das gemerkt. Ja, die Gedanken möchte ich jetzt nicht sehen von der Dame. Das wird bei einer KI genauso passieren, aber genau das kann ein Mensch ganz gut. Und ich weiß nicht, ob ich damals schon mal dieses Beispiel gebracht habe mit dieser Berghütte. Ne? Es gibt eine Almhütte und die Almhüttenleiterin, die hat alles auf KI umgesetzt. Die macht Personalplanung darüber, die macht die Bestellungen über alles über KI-Systeme. Und das kann man ja sagen, okay, dann ist die Frau jetzt arbeitslos. Nein, die Frau macht genau das, was sie am besten kann. Sie ist jeden Abend mit den Gästen da und macht Party mit denen. Weil das kann eine KI nicht, sondern die geht hin und die kennt fast jeden Gast mit Namen und die weiß hier, der Meier Müller-Schulze, der hat einen Hund und den kriegt der Hund, wenn der kommt, dann kriegt er direkt einen Hundeleckerli und so weiter. Und das ist so das erste große Thema, was da ist. Ne? Dieses Empathische. Das zweite, das möchte ich nämlich genau so machen, diese Verknüpfung von Themen, die kann ein Mensch auch besser. Und so leben wir zum Beispiel auch Innovationen, weil die wenigsten Innovationen sind so, dass eine Technologie kommt und wir sagen, hey, cool, super, können wir einsetzen, machen wir. Der erste Pick-and-Go-Store, der wurde ja damals von Amazon gemacht, der Store. Und was haben die gemacht? Die sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, wir bauen jetzt Technologie und wir bauen jetzt den geilsten Supermarkt. Sondern die sind hingegangen, haben ein autonomes Fahrzeug genommen und haben gesagt, geil, LiDAR. Wie cool ist das denn? Das ist eine geile Technologie. Was kann man denn noch damit machen? Bis dann irgendjemand im Meeting war und sagte, ey, LiDAR, lass uns das Ding doch einfach mit dem Supermarkt an die Decke knallen und gucken, was da passiert. Und so sind die ersten Pick-and-Go-Stores entstanden, dass man einfach eine Technologie genommen hat, die zweckentfremdet hat und dann anders eingesetzt ist. Und fast jede Technologie, die wir heute machen, fast jede Innovation entsteht genauso. Und ich glaube, das kann auch ein Mensch besser. Ne? Dieses um die Ecke denken.
Aber nochmal zu der Almhütte, weil das ist, glaube ich, eine der zentralen Knackpunkte an diesen Beispielen ist immer, auch was du gesagt hast, wir werden die Kassierer ja nicht los, sondern die machen dann was anderes. Trotz allem kosten diese KI-Systeme ja Geld. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die magische Geldvermehrung dadurch entsteht, ich habe die Leute, die ich weiter bezahlen muss und ich habe jetzt ein neues System, das ich bezahlen muss. Wie mache ich dadurch besseres Geschäft? Also ich muss ja dann überproportional viel Umsatz und Ertrag erwirtschaften, als ich vorher gemacht habe, damit sich das Ganze lohnt. Sonst würde es ja keinen Sinn machen.
Ja, das Problem ist ein ganz anderes. Wir kriegen ja heute schon gar nicht mehr die Personalstärke, die wir heute eigentlich bräuchten.
Mhm. Genau, das hast du gesagt mit der Theke, ja. Aber bei der Almhütte sagt, das ist die gleiche Person, die muss aber jetzt trotzdem diese KI-Systeme bezahlen. Also muss sie mehr Umsatz machen.
KI-Systeme, genau. Aber die Qualität wird dazu zum Beispiel besser. Das ist ein Qualitätsmerkmal nachher bei ihr. Sie weiß zum Beispiel, das KI-System bestellt wesentlich besser als sie. Das KI-System merkt zum Beispiel sofort, wenn es Personalengpässe gibt. Und das ist das sofort, was beim Kunden wieder anschlägt. Du gehst auf die Almhütte und willst einen Krustenbraten bestellen und die Almbesitzerin sagt, ja schade, Krustenbraten ist gerade aus. Habe ich gerade in den letzten rausgegeben. Was sagt denn der Kunde dann? Der Kunde sagt, ein scheiß Laden. Und geht dann nächstes Mal irgendwo anders hin, weil er da seinen Krustenbraten bekommen hat. Erste Problem. Zweite Problem ist, der Kunde geht auf die Alm, freut sich auf einen schönen Abend und wartet dann eine Dreiviertelstunde auf sein erstes Bier. Warum? Weil nämlich eine Mitarbeiterin sich krank gemeldet hat und die Almhüttenbetreiberin hat nicht schnell genug reagiert und hat Ersatz geholt. Was passiert? Der Kunde sagt, scheiß Laden, gehe ich nächstes Mal woanders hin. Und das ist es. KI kann da dann unterstützen und das macht sie gerade bei dieser Almhüttenbetreiber, macht es. Die Qualität wird besser. Sie kann den Kunden besser abholen und dadurch ist der Kunde besser, treuer und sie kann den Umsatz erwirtschaften und sie kann wahrscheinlich auch am Ende des Tages mehr damit machen. Und das ist es. Wir werden auf einmal effizienter. Und ich persönlich glaube zum Beispiel auch daran, dass in Zukunft bei uns, wir sind ja im Konzern, wir haben einen Vorstand, dass ein Vorstandsmitglied eine KI sein wird, weil sie eine datenbezogene Entscheidung besser treffen kann als alle anderen. Aber dieses tiefe Gespür dafür, wie Business funktioniert, das werden die Manager besser hinkriegen. Die machen das Geschäft schon seit irgendwie 20, 30 Jahren. Die kennen Leute, die reden miteinander. Das kann ja keine KI ersetzen. Und das ist es. Jeder macht das, was er am besten kann. Die KI übernimmt so datengetriebene Entscheidungen. Ne? Wenn so ein Vorstand entscheidet, sagt, ja, wie sind denn die Entwicklungen bei den und den Zahlen auf die letzten 15 Jahre? Ne? Da müsste ich mich ja wochenlang mit beschäftigen. Die KI spuckt das sofort aus. Aber dann die Daten zu interpretieren, zu übersetzen, und darum geht es. Und wie gesagt, die Jobs werden sich ja auch verändern. Und bleiben wir bei dem Supermarkt. Ich habe doch lieber jemanden, der einen richtigen Wertbeitrag dazu stiftet, dass er jetzt zum Beispiel an der frischen Theke steht und dir den besten Camembert empfiehlt und vielleicht auch einen On-Top-Verkauf macht, als statt jetzt eine Arbeit jetzt an der Kasse zu machen, wo die total wichtig ist, diese Arbeit. Ne? Wir können nicht ohne leben, aber die Person, die da sitzt, die ist viel besser qualifiziert, einen anderen Job zu machen. Ne? Eigentlich ist es Perlen vor die Säule schmeißen.
Jörg, ich würde da gerne mal reingrätschen, weil das ist noch so ein Punkt, den habe ich für mich noch nicht so richtig klar. Es gab, ist schon ein paar Jahre her, es gab mal eine schöne Studie, die angelegt wurde mit depressiven Patienten, die auch teils suizidale Gedanken hatten, wo man eine KI eingesetzt hat als Ansprechpartner. So, quasi Therapieansatz. Und da habe ich so für mich gedacht, ey krass, das geht so krass in die Hose. Und die Wahrheit ist es gar nicht. Ja. Und zwar null. Die Ergebnisse waren herausragend, erschreckend aber auch, dass es für den Menschen egal war. Sie hatten das Gefühl, es ist jemand da, der sagt im richtigen Moment das Richtige. Der Anschein von Empathie hat und Hilfestellung hat komplett ausgereicht, waren mit der Perspektive sensationelle Ergebnisse. Ich habe jetzt die Tage, habe ich einen Bericht gesehen über einen Typen, der hat irgendwie Schwierigkeiten, eine Partnerin zu finden, so fürs Leben. Der hat sich jetzt so eine KI-Partnerin an Land gezogen, die ist programmiert genau so, wie er sie haben muss. Ja, also jünger, zugewandter, whatever. Ja, also und ist happy. Ja. Und ist total happy und sagt, ja, kann man diskutieren, ob das Körperliche da nicht fehlt, so. Aber er kommt gut zurecht und er sagt so wirklich, er ist so glücklich wie noch nie. Und dann denke ich dann, ey krass. Also, für mich unvorstellbar irgendwie so, ne? So, bau dir deinen perfekten Partner, so, bau dir deinen perfekten Therapeuten. Puh, also, aber es scheint auszureichen.
Ja. Oh, da fallen jetzt ganz viele Aspekte mit rein. Ne? Das ist eine, wie tickt denn der Mensch psychologisch? Ne? Und da gibt es ja schon ganz viele Dinge. Wenn du einen Partner hast und dein Partner findet dich per se erstmal ganz toll, der schmeichelt dir, der weiß, was du möchtest, wie du tickst, was du brauchst in dem Moment. Das kann eine KI. Das kann eine KI genauso gut. KI kann aus deinem Schriftbild, kann das Dinge nehmen, das kann Dinge antesten, worauf du reagierst und so weiter. Funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Wer das selber mal ausprobieren soll, möchte, geht mal einfach rein in ChatGPT, sagt dem System, du bist mein Coach und jetzt coache mich mal. Man wird erstaunt sein, was da passiert. Das ist schon cool. Aber es ist halt simulierte Empathie. Und irgendwann kommt das. Das Beispiel kenne ich von dir. Es gibt einen US-Anbieter, der hat LexiLove gebaut. LexiLove, das ist KI. Die schickt dir auch Fotos. Die schickt dir Fotos aus dem Urlaub. Und wenn du Angler bist, dann macht die halt Angelurlaub in Finnland und die schickt dir Fotos davon. Und wenn du gerne reitest, dann schickt die Fotos von sich auf dem Zossen. Ne? Die entspricht dir. Und ich glaube, das ist immer, das funktioniert alles, immer bis zu einem gewissen Grad. Ne? Es kommt auch immer darauf an, wie der Mensch tickt. Ne? wie ausgedurstet ist. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo menschliche Nähe immer seltener und immer wertvoller wird. Ne? Und das bestimmt auch immer den Zeitgrad, wie lange so etwas funktioniert. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, dass man sagt, so, jetzt würde ich aber gerne mal Lexi Love kennenlernen. Jetzt möchte ich mich mal daten. Und dann wird man sehr schnell merken, ja, dass Lexi Love halt immer wieder irgendwelche Schleifen dreht, damit das halt nicht passiert. Und irgendwann kommt dann auch dieser Frust auf. Ne? Also, aber
ich weiß es nicht. Ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir wissen natürlich auch, dass Vorstellungskraft alleine schon ausreicht, um Menschen glücklich zu machen. Das heißt, dass das neuronale System so ausgelegt ist, dass es vollkommen egal ist, ob du jetzt das im Kopf hast oder es reell passiert. Ne? So, und ich frage mich, was passiert dann, also was ist dann der nächste Step, wenn man seine Realität im Kopf hat, so muss das sein, und dann gehst du in die Interaktion mit echten Menschen und stellst fest, so, ah ja, krass, das ist ja irgendwie, passiert hier gar nicht. Also ja,
viel langweiliger.
Ja, es wird langweiliger. Das ist
Wally. Es ist eben nicht langweiliger, es ist eben deutlich komplexer und es ist eben, du hast auf einmal mit Thematiken zu tun, die einfach vorher nicht waren. Ein Therapeut wird krank, ein Therapeut reagiert vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest, oder Partnerschaft genauso, oder Customer Success genauso. Also das muss es immer wirklich glatt laufen für Menschen. So.
Ja, da bin ich mir nicht sicher, wo es immer glatt laufen muss. Wir haben zum Beispiel viel lange Zeit auch mit dem Metaverse beschäftigt, bei uns im Bereich. Angeschaut, was passiert in der Metaverse und was passiert da. Und das ist ja genau das Beispiel. Ich kann ja auch die Realität für dich jetzt komplett im Metaverse abbilden. Du kriegst eine Brille auf, du dann in der Matrix, keine Ahnung, du liegst in so einem Ernährungstank, bubbelst da vor dich hin und dein Leben findet virtuell statt. Ich glaube, dass das auch eine gewisse Zeit immer wieder funktioniert. Aber wir haben jetzt gerade wieder so eine, für jede Bewegung gibt es ja immer eine Gegenbewegung. Wir gehen über diese Virtualisierung und jetzt auf einmal werden die Leute wieder authentisch. Die sagen sich, ich will eigentlich keine perfekte Lexi Love haben. Ich will auch mal eine Lexi Love haben, die mir mal ordentlich die Meinung geigt und sagt, was ich für ein Loser bin, dass ich nicht weiterkomme oder sonstiges. Ich brauche so einen Arschtritt ab und zu mal. Und ich glaube, das ist natürlich, auch da gibt es wieder 1000 Facetten. Das ist ein Riesenthema, was man da jetzt aufmachen will. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch toll die nächsten 3 Stunden drüber diskutieren. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss der Konsument ein authentisches Gefühl haben. Es muss für ihn passen. Es muss für ihn persönlich muss es stimmig sein. Und das ist das, was wir versuchen, auch irgendwo hinzubringen. Und wenn das irgendwann mal so endet, dass die Leute sagen, ja klar, ich will, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Realität. Ich will lieber alles online machen oder sonstiges und man kann ihm das Gefühl dort geben, da muss man damit auch umgehen. Ja, da muss man sich auch
Jörg, machen. Du hast am Anfang erwähnt, ihr habt so die unterschiedlichen Vertriebskanäle, weil der eine hat diese Präferenz, der andere hat diese Präferenz. Und wenn man jetzt so einen KI in Customer Support einsetzt, ich meine, KI ist letztendlich nichts anderes als ein Optimierungsalgorithme und findet heraus über die Zeit, was ist so der meistgängige Antwort, das wird dann gegeben und das wird dann immer häufiger stattfinden, dass so eine Antwort gegeben wird, weil das Feedback von der User sagt, ja, das gefällt mir. Das führt dann aber auch zu einem ganz einheitliches Erlebnis, was vielleicht optimiert ist. Aber daar fehlt dann wieder diese Vielfaltigkeit. Kann man vielleicht door, ja, wie kann man daar mit umgehen? Dass man auf die eine Seite hat man den Wunsch, alles so glatt wie möglich laufen zu lassen, weil als betriebswirtschaftlicher zegt, wie weniger Aufwand, wie mehr Gewinn. Schön. Aber auf die andere Sicht, der Kunde will auch ein bisschen Vielfaltigkeit. Wie kann man daar so einen Balance finden mit diesen ganzen KI-Systemen?
Also, erstmal, alles gleich bügeln funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir haben, also, wenn ich aus Marketing-Sicht sehen würde, da haben wir 8 Kunden. Wir haben 8 Kundentypen, 8 Personas. Wenn ich mit vielen anderen Unternehmen, die einen haben 6, die anderen haben halt 10 Personas Und das ist eine ganz schlichte Vereinfachung, die heute schon nicht mehr funktioniert. Weil wir als Rewe, wir haben nicht 8 Kunden, sondern wir haben 80 Millionen Kunden. So. Und jeder tickt anders. So. Und wir werden es nicht hinbekommen, unser Geschäftsmodell so gleich zu bügeln, dass jeder Kunde das cool findet. Und das ist gut so. Das wird sich auch nicht verändern in der Zukunft, sondern es wird eher noch schlimmer werden, dass die Leute sagen, ich bin eine Person, ich möchte ordentlich behandelt werden, ich möchte nach meinen Präferenzen behandelt werden. Und das merken wir heute schon. Der eine ist Vegetarier, der andere ist Fruktarier. Wir haben Leute, die machen eine Keto-Diät oder sonstiges. Allein nur so diese Ernährungsgrundformen, die sind alle unterschiedlich. Dann sind die Leute, die wohnen auch in der Stadt, auf dem platten Land. Der eine, der ist sehr introvertiert, extrovertiert. Und das heißt, die Zukunft wird nicht gleich gebügelt sein, sondern die Zukunft wird noch viel personalisierter sein. Und die KI wird nicht helfen, alles gleich zu bügeln, sondern die KI wird dabei helfen, den Kunden ganz persönlich anzusprechen, mit seinen Präferenzen.
Das ist ja die große Herausforderung der Personalisierung, dass man inzwischen dahin kommt, dass es überhaupt nicht mehr Menschen möglich ist, die ganzen Varianten überhaupt zu verstehen, die in Personalisierung stattfinden. Ich glaube, das Gleichbügeln, das ist eher was vor AI passiert ist, wo man dann versucht hat, die Zahl der Chatbot-Zweige so gering wie möglich zu halten, damit man das unter Kontrolle hat. Ich glaube, den Pfad hat man inzwischen aufgegeben.
Ja, also absolut. Ja, also ich kann das nur sagen, ich habe ja an den ersten Smart Speakern mitgearbeitet und da hat man ja versucht, die Kundenkommunikation in einen Kanal reinzulenken. Das heißt, egal wo der Kunde eingestiegen ist, du wolltest dann den Kunden auf einen bestimmten Pfad lenken, weil du den dann wieder kontrollieren konntest. Ist ja totaler Schwachsinn. Das ist ja Irrsinn. Weil du versuchst ja, Gespräche komplett zu lenken, egal wie der Kunde drauf ist. Und das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Sondern jetzt, wenn die jetzt Chatbots haben, wir holen jeden Kunden persönlich ab. Ne? Mit seiner Sprache, mit seinem Dialekt oder sonstiges. Und mit seinen Vorlieben. Ne? Der eine, ich komme zum Beispiel eher aus der Richtung Ruhrpott und ich sage auch mal gerne Begriffe wie, das ist scheiße oder sonst irgendwas. Und das versteht so ein Chatbot. Ne? Und wenn ich das gleich gebügelt hätte, dann hätte er direkt gesagt, ja, nee, das ist aber jetzt nicht so schön. Ne? Und dann müssen wir den Jörg auch gleich bügeln. Der wird erstmal ganz anders erzogen.
Die Personalisierung der Technologie findet hier statt gerade. Jetzt hat er mich richtig verstanden. Endlich versteht mich mal jemand.
Ja, zack, so. Der weiß, warum ich hier rede und wie ich jetzt rede. Und dass das System dann halt hingeht und sagt, okay, wenn eine Person bestimmte Begriffe benutzt, dann hat das was zu sagen. Ne? Und nicht, ich blende das einfach mal aus. Ich versuche jetzt wieder auf den Kanal runterzuholen.
Das ist, glaube ich, die spannende Frage in dieser, auf der technologischen Ebene. Versteht es die AI oder suggeriert sie durch die Antwort ein Verständnis, was aber nicht da ist, sondern was die erwartete Antwort in dem Fall ist? Also das ist, glaube ich, momentan die Phase, in der wir sind, dass wir ein wahnsinnig gut, ich nenne es immer den besterzogenen Papagei, den es gibt, irgendwie uns gegenüber sitzen haben, der aber eigentlich nicht verstanden hat, was wir wollen, sondern uns jetzt praktisch nur in der Bestätigung, also hilft, also meine Kids nutzen das auch natürlich in sehr intensiv und haben mir dann mal gesagt, der sagt immer, du stellst, das ist aber eine echt gute Frage, so als Feedback. Und dann habe ich ihnen mal erklärt, warum der das sagt und das fanden sie dann auf einmal nicht mehr so witzig, ja. Weil letztendlich ist es ja ein Trick, um die Responsgeschwindigkeit geringer erscheinen zu lassen, dass du zuerst mal so eine bestätigende Antwort gibst, während die KI darüber nachdenkt, was sie jetzt am besten antwortet und schwupps ist es schneller. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob deine Frage gut war oder nicht. Genau. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, und ich glaube, da sind wir noch nicht, wo die KI wirklich sagen kann, na, eigentlich willst du gar keinen Nutella, sondern so wie ich dich jetzt verstanden habe, dein Verständnis von Bio und regionalem Anbau und für dich ist eigentlich diese Marke das, was dir viel mehr entspricht. Willst du das nicht mal probieren? Und dafür müsste jetzt wirkliches Verständnis herkommen und nicht statistische Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, den Schritt.
Dünnes Eis, Pascal.
Also, immer. Da, du weißt ja, da krieg ich bin direkt mal Eiskunstläufer rein. Aus Passion.
Also wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was Menschen sagen und das, was sie tun und das, was sie tun wollen. Das sind völlig unterschiedliche Sachen. Nur weil jemand sagt, er möchte abnehmen oder möchte gesund ernähren, heißt es nicht, dass er keinen Bock hat, Nutella zu kaufen. Und das heißt auch nicht, dass er... Nein, nein, das ist genau die Ebene. Und dann sage ich dir, ich komme gleich zu dem Punkt, dieses, ich schlage dir mal vor, wäre es nicht günstiger, du würdest jetzt statt Nutella, weil ich ja das und das von dir weiß, auf das zuzugreifen, mutige Geschichte, da ist schon manch Ehe dran kaputt gegangen. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ich fahre,
möchtest du nicht lieber einen Salat bestellen?
Ganz genau. So, ich fahre momentan zwei verschiedene E-Autos und kann dir sagen, alles gut gemeint, schlecht gemacht. Ich könnte schon ausflippen, wenn, ist ja irgendwie geil gemacht, das Auto kann selbstständig einparken, es zeigt mir genau an, bla bla bla, also ich könnte theoretisch aussteigen. Jetzt ist es aber so, wenn ich in einer größeren Stadt bin, dann muss ich auf Millimeter parken. Ich weiß, ich komme da rein, es ist kein Problem. Das Auto bestimmt aber, nö. Kommst du nicht rein und dann steht er. Und dann kommst du da nicht rein. Ich habe noch nicht mal mehr die freie Entscheidung, ob ich angeschnallt sein möchte oder nicht. Ich habe noch nicht mal die freie Entscheidung, ob ich blinken möchte oder nicht. Dieser Wagen korrigiert mich nonstop. So, was passiert? Ich nehme das nicht als Service wahr, sondern natürlich als eine Form von Bevormundung, die wirklich bald schon nicht mehr zu übertreffen ist. So. Es mag für den einen passen, für den anderen nicht. Möchtest du vielleicht lieber blinken, liebe Katharina? So, sag mal, geht's noch?
Ja, du bist jetzt über das Stöckchen gesprungen mit dem Vorschlag. Mein eigentlicher Punkt war, versteht die KI das wirklich, was da gerade passiert? Oder ist es eben einfach nur der statistisch wahrscheinlichste nächste Satz? Und momentan sind wir in der Welt, wo es der statistisch wahrscheinlichste nächste Satz ist. Und ich habe das ja tatsächlich in sehr konkreten Cases jetzt im Bereich Programmierung mal gesehen, wo einfach der Vorschlag ignoriert wird, wo ich sage, ich möchte aber bitte, dass du das und das machst. Und dann sagt er, ja, das ist eine sehr gute Idee, hier ist mein Vorschlag, ich habe es komplett ignoriert, weil es eben kein Verständnis da ist für das, was mein Wunsch an der Stelle ist, sondern einfach nur, Millionen Fliegen können nicht irren, frisst mehr Aas. Ja, also das ist KI momentan. Und vielleicht gibt es einfach andere Leute, die blinken. Also ich meine, Katharina, es könnte sein, also ich möchte jetzt da nicht übergrifflich wirken, aber es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, zu blinken, wenn man in die Spur wechselt.
Das Eis wird dünner, Pascal. Wirklich.
Solltest du dir einen BMW holen? Die blinken doch per se nicht, oder? Die haben doch gar keinen Blinker, oder?
Ja. So. Also da kommt wieder eine Markenliebe durch. Ein BMW passt nicht.
Das ist auch ein Gadget. Ich finde das auch. Ich merke das ja auch, wenn du ChatGPT irgendwas eingibst. ChatGPT ist da unheimlich weichgespült. Die findet ja erstmal alles ganz toll und die geht ja gar nicht kritisch rein. Und ich muss normal ChatGPT wirklich zwingen, weil ich sage, sei kritisch. Sei wirklich nicht weichgespült. Gib mal Kontra. Und jetzt langsam funktioniert das, dass man dann wirklich mal was eingeben kann und das System sagt dann auch mal, sag mal, geht's noch bei dir? Ist noch alles klar? Oder dann sagt, okay, ja, ich gucke nochmal nach, ich verbessere das nochmal. Ich glaube aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, das ist, momentan bin ich absolut beim Pascal. Du gibst etwas ein und das System geht nach Wahrscheinlichkeit, was das nächste Wort ist. Ne? Und du siehst das ja auch, wie das erstellt wird. Aber die Systeme gehen mittlerweile, also die verstehen immer mehr. Und das ist, das Verständnis kommt langsam. Und man darf ja nicht vergessen, wie alt ist jetzt sowas wie generative KI? Wir sind jetzt gerade im Jahr 2, okay, die Systeme sind älter, aber seit sie so Massenphänomen sind, 2 Jahre. Also ChatGPT hat gerade laufen gelernt, ne? Und erkundet jetzt gerade mal so ein bisschen die Umfeld, wenn man das mit so einem Kind regeln will. Warte mal, bis ChatGPT 8 Jahre ist und in die Schule kommt, dann werden wir ganz andere Dinge erleben.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist definitiv.
Und ich sage das immer so, ich bin immer Fan von exponentiellen Kurven. Wir versuchen ja immer, die Zukunft linear zu machen, aber wir sind ja exponentiell unterwegs.
Katharina, dein Hund möchte uns was mitteilen.
Oh, ich will die ganze Zeit was sagen, aber er kramt immer rum jetzt hier.
Der kämpft, der will auch so.
Ja, er möchte gerne raus. Ich glaube, er hat jetzt hier die Nase voll und drückt mir ein bisschen auf die Pelle. Es tut mir sehr leid. Jörg, aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind schon wieder durch. Das geht immer so schnell mit dir. Krass.
Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich weiß es nicht.
Für mich ein gutes. Also, wie beim letzten Mal. Ich könnte einfach stundenlang zuhören und in Themen eintauchen. Man macht wie immer Spaß.
Ja, Tito, mir macht das auch Spaß mit euch. Von daher. Wir haben eigentlich, das ist immer so schade, wir haben die viele Themen gerade mal so angerissen. Die würde ich gerne beim Glas Wein oder sonst wie würde ich noch tiefer reingehen. Gerade so diese Frage mit, was will der Mensch? Will der Mensch zum Beispiel solche virtuellen Dinge haben oder will er was Reales haben? Ich glaube, das ist, und ich kann es immer wieder nur sagen, wir leben in so einer spannenden Zeit, dass wir uns heute solche Fragen stellen können. Die Fragen haben uns dazu gar nicht stellen können. Und wir leben heute in der Zeit, wo wir uns genau solche Fragen stellen können. Ja, werden wir mehr virtuell werden? Ich habe gerade noch einen Podcast im Auto gehört, wo es um Datenbrüllen geht. Will der Konsument eigentlich eine Datenbrille haben oder nicht? Ne? Haben wir nicht jetzt schon Reizüberflutung und sowas? Kann man schon lange drüber reden. Finde ich cool.
Sollten wir auf jeden Fall machen. Spätestens, wenn ich zum Praktikum zu dir komme.
Genau.
Dann.
Als Kassiererin?
Nein.
Oder für die Käsetheke.
Wir machen
die Abteilung von Jörg.
Ja, wir haben ein Rolling Member Programm bei uns. Mhm. Das gilt normalerweise nur intern, ne? Aber für Katharina machen wir eine Ausnahme. Da können Leute aus dem Unternehmen für ein paar Monate zu uns in den Bereich reinkommen und denen versuchen wir dann einen Einblick zu geben in dem, was wir tun und sie können dann auch mal so, wie wir das tun und kriegen dann auch ihre eigenen Projekte.
Und, spannend.
Ja, Katharina hat sich schon angemeldet. Wir gucken mal. Erste Externe.
Das freue ich mich schon. Sehr gut. Sind Hunde eigentlich erlaubt? Ja, sind sie.
Bei uns auf der Etage ja, doch.
Ja, habe ich gesehen. Fällt mir nämlich gerade ein. Da waren einiges an Hunde bei euch.
Ja, weil bei uns auf der Etage waren die Kollegen von Zoo Royal. Das ist ja auch ein Vertical von uns. Das heißt, mit denen machen wir online Tiernahrung, Tierzubehör. Übrigens ein sehr guter Laden, kann man gut machen. Die haben jetzt auch die ersten stationären Geschäfte. Und das ist nicht das Feeling wie andere, ne, sondern das ist wirklich, das sind schicke Läden. Ne, das ist richtig cool da. Das sollte man mal ausprobieren. Norderstedt oben ist einer der ersten Läden von denen. Und da sind halt auch Tiere erlaubt. Ansonsten hat gerade wieder ein bisschen Stress gemacht.
Ich komme natürlich ohne Hund. Ohne Hund mit viel Neugier.
Sehr gut.
So machen wir's. Schön. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ganze Expertise. War toll, dass du, dass du dabei warst. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf eine weitere Diskussion. Und sage an dieser Stelle auf Wiedergesehen.
Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke für die Zeit von euch. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Dann ciao.